das läuft. Gut. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Erstaunlich viele Leute, das finde ich total cool. Letzte Woche dachte ich, habe ich in die Runde geschaut und da waren nicht so viele Leute da. Von daher freue ich mich umso mehr, auch viele neue Gesichter zu sehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ja, wir haben den dritten Advent. Ich habe dieses lizenzfreie Bild dafür gefunden. Und das heißt, Weihnachten steht vor der Tür, irgendwie nicht mal 2 Wochen ist Heiligabend. Und ich musste so daran denken, Kinder, wisst ihr noch, wie es früher war, als wir uns mit mehr als 2 Haushalten treffen durften? In meiner Familie sind wir jedes Jahr zu Heiligabend gemeinsam in die Kirche gegangen, zum Weihnachtsgottesdienst. Dann sind wir immer möglichst pünktlich los und waren dann doch zu spät dran, dass wir gerade noch so die letzten Plätze bekommen haben, weil der Kirchsaal immer rappelvoll war. Tatsächlich war an Heiligabend die Kirche so gut besucht, dass sie 3 Gottesdienste machen mussten und dann um Mitternacht nochmal einen. Aber am nächsten Tag, am ersten Weihnachtsfeiertag, kamen schon wieder nur noch eine Handvoll Leute. Also so das übliche Bild, zu Heiligabend muss irgendwie jeder in die Kirche gehen. Meine Eltern oder meine Mutter insbesondere hat das mal bezeichnet als, naja, wir sind sowas wie U-Boot-Christen. Oder man kennt das so als U-Boot-Christen. Wir tauchen dann einmal im Jahr oder 2-mal im Jahr auf, so zu Weihnachten und Ostern, und den Rest des Jahres sind wir untergetaucht. Ich versuche mal das ein bisschen weiter tiefer zu kriegen. Okay. Genau, und dann stellt sich für mich so die Frage, ja, wenn ich nur 2-mal im Jahr zum Gottesdienst gehe, muss ich denn überhaupt noch hingehen? Und auch in meiner Konfirmationszeit, wo ich wesentlich regelmäßiger beim Gottesdienst gewesen bin, habe ich festgestellt, so an den üblichen Sonntagen im Jahr, dann waren vielleicht 20 oder 25 Leute da, wo sonst 150 oder 200 Leute saßen. Also sonst, also zu Heiligabend. Und das war dann schon irgendwie komisch. Und für mich, wenn ich das so sehe, okay, jetzt nur 2-mal im Jahr zur Gemeinde gehen, dann stellt sich auch die Frage, wozu muss ich denn überhaupt zur Gemeinde gehen? Kann ich nicht auch einfach für mich Christ sein, ohne dass ich so eine Kirche besuche, wo man nicht miteinander spricht, irgendwelche Lieder singt und alles irgendwie roboterhaft ritualisiert ist? Und mehr oder weniger darum soll es in der Predigt heute gehen. Muss ich hier drücken? Oder erstmal hier noch?
Ich mache es zuerst. Nein.
Ja, genau. Erst den Fokus haben. Um die kurz und knappe Frage, wozu Gemeinde? Wozu braucht es eigentlich eine Gemeinde? Weil ich kann mich doch auch, ohne dass ich andere Leute um mich drumherum habe, zu Jesus und zu Gott bekennen und ein guter Christ sein? Fragezeichen. In den letzten 2 Wochen hatte Don gepredigt über das Thema Beziehung innerhalb der Gemeinde und wovon diese Beziehungen geprägt sein sollten. Und eine zentrale Schriftstelle war dabei diese aus Johannes 13. In dem Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern hat, bevor er gekreuzigt wird, oder ja, während dieses Treffens, nach dem Abendmahl, wie auch immer, während sie zusammensaßen, gibt Jesus seinen Jüngern diese Worte mit. Also in Johannes 13, ab Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und dann ganz wichtig, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eigentlich kann man es da schon wieder abschließen. Also kann ich alleine Christ sein und andere Christen untereinander lieben, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass ich ein Jünger Jesu bin? Da wird es schon schwierig. Klar kann ich meine Frau lieben und das sollte ich auch und das will ich auch. Und wenn ich Kinder hätte, auch meine Kinder lieben, so wie Jesus die Kinder liebt. Aber das ist immer noch nicht das Gleiche oder immer noch nicht das, worauf Jesus hier anspielt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Hier nochmal auf den Punkt gebracht, also wer soll wen lieben? Jesus spricht explizit zu seinen Jüngern. Jetzt die 11 von den 12, die noch da sind. Judas ist schon gegangen. Aber transitiv, weil er seinen Jüngern aufgetragen hat, alles, was er sie gelehrt hat, auch an die nächste Generation weiterzugeben und so weiter, sagt er das auch zu uns. Wir sollen einander, untereinander lieben, so wie er uns geliebt hat. Und wer soll was daran erkennen? Jedermann, also insbesondere auch die Menschen um uns herum, die nicht zu Jesus gehören, sollen daran erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Weil es etwas nicht Normales, etwas Außergewöhnliches ist, dass wir einander so lieben, wie Jesus uns liebt. Und das ist nicht das einzige Gebot in dieser Art, was wir im Neuen Testament sehen, was mit diesem Schlüsselwort einander verbunden ist. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander oder dass ihr euch untereinander liebt. Da finden wir relativ viele Stellen dazu. In den Briefen, nicht nur von Paulus, sondern auch von Petrus, von Johannes und im Hebräerbrief, also über das ganze Neue Testament verteilt. Ihr ermutigt einander, helft einander im Glauben, ermahnt und ermutigt einander täglich, heißt es bei den Hebräern. Freundlich und mitfühlend vergebt einander, nehmt einander an, so wie der andere ist, nehmt einander auf in Gastfreundschaft, achtet einander höher, geht ehrlich miteinander um, also ihr sollt nicht mehr lügen, sondern der Wahrheit euch verpflichten, achtet aufeinander, betet miteinander, so wie wir das vorhin gemacht haben. Und seid auch bereit, euer Leben füreinander zu geben, so wie Jesus sein Leben für uns gegeben hat. All diese Stellen, finde ich, machen klar, alleine geht es nicht. Alleine kann ich das gar nicht verwirklichen. Und da ist für mich schon ein Punkt begraben, warum es eine Gemeinde braucht und warum es auch eine Gemeinde braucht, in der ich nicht als U-Boot-Christ unterwegs bin, wo ich einmal im Jahr auftauche, sondern eine Gemeinde, wo ich Menschen kenne und wo ich mit Menschen in Interaktion trete. Weil nur dann kann ich auch wirklich den anderen ermutigen, ermahnen, annehmen, aufnehmen und höher achten. Eine andere Frage, die man sich vielleicht stellen kann, ist, wo kommt denn diese Gemeinde her? Und wie kam es denn dazu? Ganz am Anfang, als die Gemeinde gegründet wurde, in Apostelgeschichte 2, da sehen wir hier zum einen, Apostelgeschichte 2, Vers 37, dass Petrus am Ende seiner Predigt viele Menschen erreicht hat. Und viele Menschen jetzt sagen, was sollen wir tun? Vers 37, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagt zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Genau, und noch vielen weiteren Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus dieser verkehrten Welt. Und dann geschieht es tatsächlich, Leute lassen sich taufen. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, Vers 41. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Wenn man in anderen Übersetzungen schaut, dann steht hier vielleicht, wurden der Gemeinde hinzugefügt. Aber tatsächlich in den ältesten Manuskripten steht nicht Gemeinde da, also Ekklesia, die Herausgerufenen, sondern steht nur hinzugefügt, weil es wohl eindeutig war, weil es klar war, wem sie hinzugefügt wurden. Und dann geht es weiter im nächsten Vers 42 bis 47 zu beschreiben, wie diese Menschen miteinander gelebt haben. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Dieser Vers 42 ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von den folgenden 5 Versen. Und zeigt eben, dass sie die Gemeinschaft, die Gemeinde, also in der sie waren, in der sie berufen wurden, geschätzt haben, hochgehalten haben. Heißt es dann weiter im Detail in den folgenden Versen? Vers 44. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Also sie blieben in der Gemeinschaft. Sie haben alles miteinander geteilt. Andere Übersetzungen machen daraus, sie lebten wie eine große Familie miteinander. Weiter Vers 46. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Und das findet sich in der Zusammenfassung. Sie blieben in der Lehre der Apostel und im Gebet. Und auch das machen wir, auch wenn wir keine Apostel heute mehr haben, also keine lebenden Augenzeugen Jesu mehr unter uns, was ein Kriterium dafür ist, dass jemand ein Apostel ist. Aber wir haben das Zeugnis der Apostel in der Bibel, in den Evangelien und in den Briefen und lesen darin und helfen einander darin, im Glauben zu wachsen und so die Lehre der Apostel weiterzugeben. Sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen. Also sie haben sich wirklich nicht nur im Tempel getroffen, vielleicht einmal in der Woche, um irgendwie Lieder zu singen und zu warten, dass der Gottesdienst wieder vorbei ist, sondern sie haben sich auch mit lauterem Herzen, ich verstehe mit großer Freude, mit offener, herrlicher Ehrlichkeit, in den Häusern getroffen, um zusammen das Abendmahl zu feiern, das Brot zu brechen und auch einfach Gemeinschaft zu haben, gemeinsam ja, Mahlzeiten zu haben, das Leben miteinander zu teilen. Und sie lobten Gott. Und dann heißt es zum Schluss hier in Vers 47, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und das finde ich ist auch eine, da steckt auch eine wichtige Botschaft drin, dass nicht wir Menschen der Gemeinde hinzufügen, weil wir vielleicht mit diesen Menschen in der Bibel studieren und sie taufen, oder dass sich jemand selbst der Gemeinde hinzufügt, weil er sich jetzt der einen oder der anderen Gemeinde anschließt, sondern dass der Herr die Menschen zur Gemeinde hinzufügt, die gerettet werden. Genau. Paulus betont in seinen Briefen zur Gemeinde in Korinth, das ist eine Stelle, die wir auch öfter mal im Gottesdienst haben, auch, dass alles, was wir tun, was wir miteinander teilen, was wir miteinander unternehmen, dem Aufbau der Gemeinde dienen soll. Und Christian hatte auch eine andere Stelle, die das Gleiche sagt. Alles soll dem Aufbau der Gemeinde dienen. Und das, finde ich, zeigt auch nochmal den Stellenwert, die Zentralität, dass es nicht darum geht, hey, ich kann toll singen, also singe ich einfach, weil ich das so schön finde oder vielleicht, dass ich damit Geld verdienen kann, dass ich Ruhm und Anerkennung bekommen kann. Ich kann vielleicht toll reden, ich weiß gar nicht, ob ich toll reden kann. Deshalb werde ich Politiker oder Redenschwinger oder irgendein Entertainer und verdiene damit Geld oder Ruhm und Anerkennung. Paulus sagt ganz eindeutig, alles soll dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Wenn man hier genau hinschaut, steht auch da im Urtext nicht Gemeinde drin, sondern es heißt, im Griechischen meine ich, alles, was erbaulich ist, das tut. So heißt es in anderen Übersetzungen, die ein bisschen näher an dem Urtext dran sind, also das wörtlicher machen, alles lasst zur Erbauung geschehen, zum Beispiel bei Schlachter, oder alles geschehe so, dass es aufbaut, alles, was geschieht, soll hilfreich für alle sein und sie im Herrn aufbauen. Aber zentral ist, wir kommen nicht einfach nur zusammen, um für uns eine gute Zeit zu haben, sondern um auch etwas beizutragen, um die Gemeinde aufzubauen. Und Jesus, wenn wir uns erinnern, betont auch, was zentral ist. Er sagt so schön, trachtet zuerst nach, in Matthäus 6, dem Himmelreich. trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles andere zufallen. Also auch Jesus sagt, hey, die Gemeinde, die Gemeinschaft ist zentral. Das ist das, worum es geht. Und damit komme ich zum nächsten großen Punkt. Okay, wir haben jetzt gesehen, worum geht es in der Gemeinde, aber was bedeutet denn eigentlich die Gemeinde für Jesus? Welchen Stellenwert sieht Jesus in der Gemeinde? Und da gibt es eine Stelle in Matthäus 16, ich glaube ab Vers 15 genau, oder 13 geht es los, dass er mit seinen Jüngern wieder unterwegs ist und er fragt sie, was sagen denn eigentlich die Leute? So, ihr habt euch jetzt mal irgendwie unterhalten und kriegt ja was mit, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und seine Jünger antworten, ja, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, der auferstanden ist, oder du bist Jesaja oder vielleicht ein anderer der Propheten. Und dann fragt er sie ganz persönlich in Vers 15, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Vers 16, da antwortet Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Jesus baut seine Gemeinde. Es ist nicht eine Gemeinde, es ist nicht unsere Gemeinde, es ist nicht die Gemeinde, sondern Jesus hat seine Gemeinde. Und jetzt gibt es vielleicht Diskussionen darum, was er meint mit auf diesen Fels. Das lassen wir aber an dieser Stelle aus, was hier der Fels ist. Interessant finde ich aber, dass nun dieser Petrus, dem das offenbart wurde, zu dem Jesus ganz persönlich gesprochen hat, in seinem Brief auch auf den Bau der Gemeinde eingeht, im 1. Petrusbrief 2, ab Vers 4. Ich lese jetzt nicht die ganze Stelle vor. Hier Verse 4 bis 10 könnt ihr euch zu Hause sehr gerne nochmal durchlesen. Aber er sagt, dass Jesus, in Vers 4, Jesus ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärt haben, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Und jetzt wendet er sich an die Empfänger des Briefes, also ja, auch wieder mit an uns. Lasst euch als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gottopfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Wir sollen uns einbauen lassen als lebendige Steine. Ich habe dazu den schönen Spruch gehört, Gott sammelt nicht schöne Steine, sondern er baut ein Haus. Es geht nicht darum, wie die Einzelnen toll und einzigartig sind, sondern wie sie zusammen ein großes Ganzes ergeben. Paulus geht auch auf dieses Bild ein, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist. Im 1. Timotheusbrief schreibt er in Kapitel 3, dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Also auch hier sagt er, die Gemeinde ist nicht bloß irgendwie so eine Zusammenkunft, so ein Verein, ein Club, zu dem man vielleicht halt kommt oder auch nicht, sondern die Gemeinde ist das Haus Gottes, lässt sich übersetzen vielleicht auch mit die Wohnstätte oder auch der Hausstand, die Familie Gottes. Und die Gemeinde, sagt er weiter, ist ein Pfeiler der Wahrheit, eine Grundfeste, das Fundament der Wahrheit. Das finde ich auch bemerkenswert. Es ist wesentlich mehr als einfach nur zusammenzukommen und sich zu treffen und schöne Lieder zu singen. Jetzt noch ein paar Stellen, was ihr sicherlich auch schon gelesen habt. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und auch das kam in den letzten zwei Predigten vor, wo es um die Beziehung untereinander ging. Zum Beispiel im ersten Kapitel im Kolosserbrief. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Also der Leib ist die Gemeinde. Und ein paar Verse später nochmal wieder bestätigt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, wir, die Gemeinde, sind der Leib von Jesus. Genau, letzte Woche hatten wir das gehört im Römerbrief Kapitel 12, dass Paulus es beschreibt, eine Gemeinde ist wie ein Körper mit verschiedenen Gliedmaßen und jeder hat seine eigene Funktion und alleine können sie nicht überleben, aber zusammen ergeben sie ein großes Ganzes und so ist es auch gewollt. Und auch im ersten Korintherbrief Kapitel 12 ist nur den Anfang und das Ende von dieser Passage rausgenommen, könnt ihr euch auch nochmal durchlesen. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Das ist also nicht nur die Gemeinde hier in Hildesheim vielleicht und dann eine Gemeinde, weiß ich nicht, in Celle, in Bremen, in Berlin oder in München. Ist jeweils ein Leib, ist jeweils eine Gemeinde, ein Leib Christi, sondern es ist insgesamt ein Leib. Es gibt einen Leib. Am Ende dieser Passage, Vers 27, das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Also das alles will sagen, dass ihr Glieder seid eines Leibes und dass ihr miteinander zusammenarbeitet und zusammenarbeiten sollt, dass ihr so geschaffen seid, dass ihr miteinander einen Leib ergebt und dass nicht einer sagen kann, no, ich bin jetzt nicht das Auge oder nicht der Fuß, deshalb gehe ich und will nichts mehr mit euch zu tun haben. Also das gilt auch für euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr eine lose Stücksammlung geworden. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr über die Gemeinde zu sagen. Sicherlich keine vollständige Auflistung überhaupt der Bibelstellen dazu. Was mir aber wichtig ist, ist, dass bei euch rübergekommen ist, naja, Gemeinde ist mehr als einfach nur so ein Treffen von ein paar Leuten, die vielleicht einen gemeinsamen Glauben haben, hoffentlich einen gemeinsamen Glauben haben. Ein Gott, eine Erlösung, ein Heiland, Jesus Christus. Sondern es steckt wesentlich mehr dahinter. Und das zeigt sich auch nochmal in dieser letzten Bibelstelle, die ich euch rausgesucht habe, aus dem Epheserbrief, Kapitel 3. Ich lese die Verse 8 bis 11. Mir, dem Geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, schreibt Paulus, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Also, was hier drin steht, ist, die Gemeinde gehört zum ewigen Plan Gottes. Dass wir aus allen möglichen Herkünften, Nationen, Kulturen zusammenkommen und einen Gott anbeten, den einen Gott und Schöpfer des Universums. Und diese Gemeinde, nicht nur unsere Ortsgemeinde, in der wir uns einbringen, sondern auch die weltweite Gemeinde, Gemeinschaft aller Christen, dient dazu, den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt zu geben, was Gottes Plan war. Das finde ich sehr ehrfurchtseinflößend. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Und nun, was kannst du also mitnehmen? Was nimmst du vielleicht mit? Ein paar Fragen zum Weiterdenken. Wie siehst du denn die Gemeinde? Geht es dir, wie es mir früher gegangen ist? Naja, einmal im Jahr oder zweimal kann ich da schon hingehen? Oder auch, naja, wenn ich sowieso nur einmal im Jahr da bin, warum soll ich denn überhaupt hinkommen? Oder siehst du, dass es eine Gemeinschaft der Heiligen ist, dass wir herausgerufen sind als eine heilige Priesterschaft und dass wir ein Leib sein sollen, dass wir Jesu Braut sind? Gibt es vielleicht Sachen, wo du denkst, ich kann nicht mit dieser Gemeinde zusammenarbeiten, ich kann nicht kommen? Gibt es vielleicht Sachen, wo du sagst, die sind so, also so wie diese Gemeinde ist, kann ich mich denen nicht anvertrauen? Kann ich denen nicht weiter folgen auf dem Weg, Jesus nachzufolgen? Oder bist du bei einem Wir angekommen? Unsere Gemeinde, wir sind ein Leib und einander wollen wir stärken. Und mein Aufruf, lass dich einbauen. Lass dich einbauen als lebendiger Stein in das Haus, das Gott aufbaut, in das Fundament der Wahrheit. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, diese Formulierung zu lesen, mich einbauen zu lassen. Das klingt so, als wenn man mich einmauern würde und ich nicht mehr, also ich irgendwie im Dunkeln dann bin und gefangen bin. Aber Christian hat es ja vorhin sehr schön verdeutlicht, Gottes Licht. Und ein helles, ein starkes, ein strahlendes Licht. Wir sind also nicht in Dunkelheit gefangen und wir sind nicht in Bewegungslosigkeit angefangen, sondern in einem gegenseitigen Dienen, Geben und Nehmen und füreinander Dasein. Bring dich ein mit deinen Gaben zur Erbauung der Gemeinde. So wie es Paulus an die Korinther schreibt. Und vor allem, denk an Jesus, was er uns mitgegeben hat, was er seinen Jüngern mitgegeben hat. Liebt einander, wie er uns geliebt hat. Ich bete noch kurz. Heiliger Gott, allmächtiger Vater, großer Schöpfer des Himmels und der Erde, voller Weisheit, voller Liebe, voller Gnade, unendlich ist deine Schönheit, deine Kreativität, dein Wissen. Du hast keinen Anfang und kein Ende. Du warst schon immer da. Du hättest uns nicht schaffen brauchen. Du hättest nichts machen müssen. Und doch wolltest du, dass wir in deiner Nähe sein können. Du wolltest, dass wir dich kennen dürfen, dass wir deine Herrlichkeit sehen können, dass wir in Ewigkeit mit dir sein können. Du hast Besonderes mit uns vor. Du hast Wohnung im Himmel für uns bereitet. Und du hast uns hier zusammengefügt, hier und überall auf der Welt, als deine Gemeinde, als die Herausgerufenen, als eine Gemeinschaft von Menschen, die dir nachfolgen, die erkannt haben, dass du Gott bist, dass Jesus dein Sohn ist, dass er der Retter ist, dass er für uns gestorben ist, damit wir dir nah sein können. Vater, bitte hilf uns, dieses Geheimnis zu verstehen. Hilf uns zu sehen, wer du wirklich bist, für wen du uns berufen hast, wozu du uns geschaffen hast. Lass uns einander nah sein, lass uns einander dienen können. Lass uns aufeinander Acht geben. Lass uns füreinander beten, lass uns einander im Herzen tragen. Vater, ich bitte dich, schütte deinen Geist reich und aus unter uns. Stärke uns, gib uns Kraft für die Woche. Hilf, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist, dass wir auf dich schauen. Lass uns deine Gnade, deine Geduld, deine Liebe bewusst werden. Ich danke dir, dass du uns so unendlich liebst und uns mit all unseren Fehlern annimmst mit allem, was wir schon getan haben und allem, wie wir dich noch unschön behandeln werden. Ich weiß es ganz genau, dass ich nicht immer rein und heilig sein werde, so wie du es dir wünschst. Und doch vergibst du mir jeden Tag aufs Neue. Bitte vergib uns unsere Schuld und hilf auch, dass wir den Menschen um uns herum vergeben. Und lass dein Licht strahlen durch uns. Lass unseren Nächsten dein Licht sein, damit sie erkennen können, wer du bist. Bitte segne uns durch diese Woche. Sei bei uns. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
Danke, Clemens. Wir machen jetzt, ich möchte auch allen eine gesegnete Woche wünschen. Ich hoffe, dass wir uns noch am Sonntag wieder treffen können. Das werden wir sehen. Wenn nicht, dann werden wir das alles über Zoom machen. Ja. Mal sehen, was die denn entscheiden heute. Wir haben heute um 12 eine Jahreshauptversammlung von unserem gemeinnützigen Verein. Wir machen eine Pause bis dahin. Also wir machen das auch präsent, wie auch über Zoom. Wer dabei sein möchte, kann sein. Also Vereinsmitglieder bitte. Alle anderen sind frei, euch zu bewegen oder was auch immer. Ich wünsche allen eine gesegnete, schöne Woche. Um 12 geht es mit der Vereinsversammlung weiter. Okay?
Ihr seid nicht frei.
Nein.
Macht's gut. Wie lange seid ihr alle gesund? Im Winter zu Hause.
Tschüss, Hamid. Schön, dich zu sehen.
Tschüss. Ja, ich glaube, morgen
ich nach dem Hey, super.
Ja.
Tschüss. Uns geht's gut. Wir müssen hier das Audio über den. Ich weiß gerade nicht, wo mein Ton. Ich weiß gerade nicht, wo mein Ton hier kommt. In Stumm. Ach so, hier muss ich einschalten. Okay, jetzt glaube ich, habe ich.
Ja, ich war mit dir.
Kyle, hörst du mich jetzt wieder? Martina?
Nee? Wollte dir nur sagen,
ja? Weil ich höre irgendwie nichts mehr hier.
Also
Also, wir wechseln zu Don. Ich verabschiede mich. Ach, jetzt sehe ich das. Okay, jetzt könnt ihr mich hören. Also, wir wechseln zu Don rüber und ich beende den hier.
Das ist noch von 12.
und abends, aber es ist